So, bevor es losgeht, haben wir scheinbar noch mal Post erhalten, sagtest du.
Ja. Ja, das ist auch schon eine ganze Weile her. Jetzt, wir nehmen jetzt das schnell noch auf, bevor hier am Donnerstag die nächste Folge rauskommt, damit das damit rein kann. Diese Postkarte hat uns allerdings bereits vor ja ziemlich genau einem Monat erreicht, Ende Juli. Wir waren einfach selber im Urlaub.
Oh ja, das stimmt.
Erst ich, dann du und naja, wie das halt so ist, ne? Jetzt ist auch sowieso gerade auf Arbeit die Phase, wo alle in Urlaub gehen, was ja für hier so ein bisschen komisch ist, weil eigentlich hier die Sommerferien schon vorbei sind. Ja, vielleicht gehen deswegen jetzt alle jetzt, wo die Hauptreisezeit vorbei ist.
Das ist wahrscheinlich ein Grund, ja.
Und eventuell ist auch die Person, die uns hier einen Gruß geschickt hat, auf Reisen gewesen, und zwar in Horsens. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, aber ich bin mit der dänischen Aussprache nicht so vertraut. Wir hatten ja neulich eine Postkarte aus Schweden, diesmal meine aus Dänemark. Die ist hier tatsächlich auf Schwedisch formuliert. Ich werde nicht, auf Dänisch. Ich werde mich nicht der Peinlichkeit preisgeben, das hier vorzulesen, aber im Wesentlichen kann man hier entnehmen. Achso, hier ist auch eine englische Übersetzung, ne? Das ist ja viel einfacher. A visitor to Industry Museum Denmark has sent you a postcard written using Mr. Sørensen's composing stick in the book printing exhibition. Come to Horsens and visit Mr. Sørensen in his worker's flat. Und dann sehen wir halt hier eine Postkarte, die ich dir auch weitergeleitet habe. Das heißt, du kannst die hier auch vor dir sehen.
Ja.
Wir sehen hier Greetings from Industriemuseet, also ja, Industriemuseum. Und dann als ja, Empfänger, der hier angegeben ist, Schlüsseltechnik. Das ist... Ich weiß nicht, ob hier irgendjemand unseren Podcast nachmacht. Also wenn irgendwie den Schlüsseltechnik-Podcast sieht, das sind wir nicht. Wir sind immer noch der Schlüsseltechnologie-Podcast.
Ich bin gar nicht sicher, ob das nicht vielleicht einfach daran liegt, dass das Motiv so nahe dran war. Dass das nicht der Empfänger ist, sondern einfach Teil des Motivs der Karte.
Meinst du, das wäre schon ein ziemlicher Zufall? Ich würde schon denken, dass das ein Freitextfeld ist in irgendeiner Form. Aber das kann uns ja eventuell der Hörer nochmal wissen lassen. Oder die Hörerin. Wir sehen ja auf jeden Fall, ja, so in Sepia-Tönen gehalten, Schwarz-Weiß-Abbildungen. Wir sehen einen, ja, was wie ein Ausstellungsraum oder Labor aussieht.
Da steht ganz vorne ein Amboss drin. Also das irgendwie...
In der Tat, ja. Ne? Also die diverse Exponate. Leider ist die Auflösung jetzt nicht die allerbeste, sodass man nur schemenhaft erkennen kann, was hier vor sich geht. Aber ja. An der Decke zum Beispiel sehe ich sehr viele Lichtaufhängungen an so einer Truss. Also ja, das spricht natürlich für einen Ausstellungsraum. Wir sehen hier außerdem eine Schallplatte, die aufgelegt wird. Wir sehen hier einen Fernseher, auf dem ja leicht verzerrte, offenbar künstlerische Bilder gezeigt werden. Wir sehen eine Figur, die offenbar hier mit der Hand manipuliert wird. Wir sehen jemanden, der Kontrollregler an einem alten Radio, ja wahrscheinlich am Radio, nicht einem alten Fernseher, sondern einem alten Radio bedient. So die Modelle, die man so aus den 30er, 40er Jahren kennt. Man sieht eine Person im Schatten auf einer beleuchteten Wandfläche. Also ja, vielleicht wird da in irgendeiner Form etwas projiziert. Wir sehen außerdem ein Kind, was hier ein Tablett oder irgendetwas manipuliert. Da kann ich tatsächlich überhaupt nicht sagen, was da vor sich geht. Das werde ich jetzt einfach mal irgendwie übergehen. Wir sehen weitere Dinge, die da ausgestellt sind, offenbar auf dem ähnlichen Fliesenboden. Und eine Außenansicht dieses ähnlichen Industriemuseums in Horsens. Der Hörer hat offenbar hier mit einer Empfehlung dafür ausgesprochen. Denn ich meine, ich bin immer dafür, dass man Museen aufsucht. Und die dortige museale Arbeit unterstützt. Von daher ist das doch gerne in Empfang genommen und so dargestellt.
Ja, sehr schön. Vielen Dank.
Was wir jetzt ebenfalls darstellen, ist das Thema der heutigen Folge. Denn jetzt geht's los.
Bis gleich.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Yeah, Cyril.
Frohe Ostern, Timeless.
Und Göhe an unsere Zuhörerinnen. Das ist der Schlüsseltechnologie-Podcast und es ist die Episode Nummer 77. Und du hast verraten, wann wir aufzeichnen.
Ja, das Lämpchen ich ja in letzter Zeit ein bisschen öfter und dachte ich, heute dokumentieren wir das einfach, es ist Ostermontag und wir sitzen hier zusammen. Und wir haben so alle irgendwie unsere Probleme, die wir mit uns rumschleifen oder die Probleme, die die Welt so uns präsentiert. ich bin heute mal wieder, ich war heute so draußen, weil ich dachte, ach Mensch, ein freier Tag, da kannst du ja irgendwie Dinge tun und sowas. Und bin dann natürlich daran gescheitert, dass am Ostermontag Öffnungszeiten anders sind.
Ja, genau, die sind anders.
Naja, okay. Das waren nicht mal unbedingt Sachen, die am Feiertag zu sind, aber halt, die am Feiertag halt nur irgendwie bis 16 Uhr aufhaben, also quasi kurz nachdem ich aufstehe.
Ja,
man kennt ja den alten Witz, warum stehen die Studenten um 6 auf, weil Aldi um 8 zumacht.
Ja, das ist richtig.
Wir haben halt da alle unsere Probleme. Wir haben heute gesehen, der Papst ist gestorben. Das ist frisch heute irgendwie. Wir gucken mal noch auf dieses ganze Handelskrieg-Thema und so weiter, was sich da irgendwie weiter ausbreitet. Mal gucken, ob das dann zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im August noch ein Thema ist oder bereits irgendwie gefühlt 10 Jahre zurückliegt. Also ja, wir haben eine ganze Liste von Problemen in der Welt. Und das ist natürlich meine Überleitung zum Thema der heutigen Sendung.
Da muss ich noch dazu sagen, meine Frau hat mir das heute vorgelesen, dass der Papst gestorben ist, und sie hat mir auch vorgelesen, dass er am Ostersonntag noch J.D. Vance empfangen hat.
Ja, J.D. Vance ist der Antichrist confirmed.
Ich kann verstehen, dass einem das den Rest gibt. Das ist ein bisschen schwierig.
Naja, es wurde auch schon die Parallele gezogen zu Liz Truss und der Königin von England, ne?
Okay, ja. Ah, naja.
Aber gut. das ist eine Liste von verstorbenen Persönlichkeiten des Zeitgeschehens.
Staatsoberhäupter.
Von Staatsoberhäupter. Naja, ja, stimmt. Der ist ja auch vom Vatikanstadt die Staatsoberhaupt gewesen, ja. Ja. Also wir bauen hier mehrere Listen auf, wir haben quasi eine Liste von Listen. Und
richtig.
Das ist ja. Ja, das ist ja, wo ich die ganze Zeit hinkommen wollte. Mit dieser umschlenkernden Einleitung. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Es passt auch eigentlich ganz gut, weil wir gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme in der letzten Woche die Folge 71 veröffentlicht haben, auf die wir heute Rückbezug nehmen, nämlich das Periodensystem der Datentypen. Und da hatten wir einige Sachen eingeführt, Listen, assoziative Felder, also Maps, Graphen und so weiter, wo ich dann gesagt habe, da könnte man mal diskutieren, verschiedene Implementationsstrategien. Also wie man zum Beispiel eine Liste tatsächlich umsetzt im Arbeitsspeicher, im Programm oder eine Map oder einen Graphen und sowas. Und ja, das haben wir uns damals als mögliches Folgethema markiert und damit fangen wir heute an. Und es hat sich sofort herausgestellt, man kann einfach nur über Listen eine ganze Stunde reden wahrscheinlich. Wir werden sehen, wie lang das hier wird, aber in Anbetracht dessen, wie viele Notizen ich habe, habe ich mal darauf verzichtet, noch Maps und Graphen hier mit reinzupacken, damit das hier nicht ausartet, damit hier die Liste von neuen Informationen möglichst überschaubar bleibt.
Ja, ist natürlich auch eine super Anspielung an unsere Gewohnheit, die Wikipedia vorzulesen, weil es natürlich in der Wikipedia auch viele Listen von Listen gibt.
Ja, wir hatten auch geguckt nach Listen von Listen von Listen, die gibt's leider nicht, da ist noch Bedarf, obwohl, naja, ich hatte ja diese Kategorie gefunden, Kategorie Liste, Klammer auf Listen, also quasi, es gibt halt Kategorien von Listen und dann gibt es halt sowas wie irgendwie Listen, die über Geografie gehen oder und so weiter und so fort. Und dann gab es halt die Kategorie Liste in Klammern Listen, also halt, ja, wo Listen von Listen drinne sind. Und damit ist das dann halt, diese Kategorie selber stellt eine Liste von Listen von Listen dar.
Ah ja, gut, das ist richtig.
Und das ist ja auch durchaus, was ich in 71 habe anklingen lassen, dass ja das Konzept von sowas wie Liste oder Map oder Graph durchaus mächtig ist dadurch, dass das eine Möglichkeit ist, neue Datentypen in großen Mengen zu generieren. Also wenn ich irgendwie nur Integers oder Floats und sowas habe, dann habe ich eine bestimmte Liste von atomaren Typen, von einzelnen Wertentypen. Aber sobald ich halt sowas wie eine Liste von irgendwas habe, habe ich im Prinzip unendlich viele Typen, weil ich halt sagen kann, ich habe nicht nur eine Ganzzahl, sondern ich habe eine Liste von Ganzzahlen, eine Liste von Listen von Ganzzahlen und so weiter. Das stellt die Wikipedia anschaulich klar. Wie setzt man also jetzt tatsächlich sowas um? Also wenn ich jetzt halt als Programmierer irgendwie feststelle, ich möchte jetzt gerne irgendwie eine Liste von Werten ablegen im Speicher. Gut, natürlich in aller Wahrscheinlichkeit bin ich in einer Programmiersprache, wo sowas einfach geht. Wir hatten ja in 71 auch den Begriff Standardbibliothek erwähnt, also dass bei der Programmiersprache selber eine Bibliothek dabei ist von Standardfunktionen, auf die im Prinzip alles, was in diesem Ökosystem dieser Programmiersprache so abgeht, aufsetzt. Und eben gerade sowas wie Listen oder Zahlen oder Strings und sowas sind halt Sachen, die damit drinne sind, damit es einen einheitlichen Standard gibt dafür, wie in einer bestimmten Programmiersprache gearbeitet wird. Wenn das jetzt aber nicht der Fall ist, dass ich irgendwie so einen fertigen Datentyp habe, wie würde ich den umsetzen? Oder vielleicht, wenn ich einen Datentyp habe, der aber meine Anforderungen nicht erfüllt, das werden wir dann gleich sehen, was das bedeutet, was wäre eine alternative Strategie, mit der ich das selber machen kann? Also wie stellt man eine Liste im Speicher dar? Gibt es überhaupt eine richtige Antwort darauf? Und die Antwort ist natürlich nein, es kommt drauf an. Ich bin zwar kein Anwalt, aber auch ich darf sagen, es kommt drauf an.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Überlapp zwischen Anwalt und Ingenieur und wahrscheinlich auch Handwerker, dass halt die Antwort auf jede Frage in irgendeiner Form ist, es kommt drauf an. Eine andere Sache, auf die ich noch Rückbezug nehmen kann in dieser Folge und die ich so ein bisschen voraussetzen werde, damit das jetzt hier nicht nochmal alles dupliziert ist, ist, was wir in Folge 29 besprochen haben, algorithmische Komplexität. Vielleicht so als ganz kurze Motivation, worum es da geht. Da geht es um die Frage, wie schnell man eine Sache machen kann, aber nicht als konkreter Zeitwert, sondern so als Skalierungsverhalten. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe eine Liste von 10 Elementen und ich sortiere die, dann dauert das eine bestimmte Zeit. Wenn ich jetzt aber eine Liste von 20 Elementen habe und sortiere die, wie viel dauert es dann länger? Also, dass es länger dauert, ist ja evident, dass irgendwie eine längere Liste zu sortieren mehr Arbeit ist, auf jeden Fall als eine kürzere Liste, sollte klar sein. Aber wie viel Arbeit genau mehr? Also wie schnell steigert sich das? Ist das vielleicht ein lineares Verhalten, das eine Verdopplung der Größe zur Verdopplung des Aufwands führt? Ist es vielleicht ein quadratisches Verhalten, das mit der Verdopplung der Liste eine Vervierfachung des Aufwands einhergeht? Oder irgendwas anderes dazwischen? Und ja, so als Beispiel habe ich hier nochmal ganz kurz rekapituliert. Wenn ich zum Beispiel eine Liste mit n Elementen einfach ausdrucken will, dann kann ich die Liste einfach in der Reihenfolge durchgehen. Das werden im Prinzip alle Datentypen, die wir uns angucken, alle Formen von Listen werden das in irgendeiner Form unterstützen, dass man nach der Reihe durchgeht. Also in der Reihenfolge, in der es in der Liste abgelegt ist. Und das ist dann halt eine lineare Laufzeit. Wenn ich 10 Elemente ausdrucke, dauert es 10 Zeiteinheiten in irgendeiner Form. Wenn ich 20 ausdrucke, eben dementsprechend 20. Also das ist ein lineares Wachstum. Mhm. Sortieren hingegen für gewöhnlich, wenn man so ganz naiv was runterimplementiert, das hat man in der Folge 29, glaube ich, ausführlicher besprochen, so verschiedene Sortieralgorithmen für Listen, dann ist so die naiven Antworten sind sowas wie ON Quadrat. Also die Laufzeit des Sortierens wächst quadratisch mit der Größe der Liste. Also zum Beispiel eine doppelt so große Liste zu sortieren, dauert 4-mal so lange. Eine 10-mal so große Liste, 100-mal so lange. Mhm. Das ist so mit den naiven Algorithmen. Und das kann man sich auch dementsprechend klar machen, dass man sich vorstellen kann, dass man im Prinzip jedes Paar von Elementen in der Liste vergleichen möchte, um halt festzustellen, wie die richtige Ordnung ist. Dass man also dann dementsprechend sagen kann, ich gucke halt, ich greife erst ein Element raus und dann greife ich noch ein anderes Element raus. Und es gibt einfach ungefähr n Quadrat viele Möglichkeiten, das zu machen. Nicht ganz, weil man dann natürlich nicht dasselbe Element zweimal wählen muss, aber so im Groben ist das Skalierungsverhalten n Quadrat an der Stelle. Und wenn man dann aber cleverere Methoden macht, also sowas wie halt Teile und Herrsche, was wir in Folge 29 besprochen haben, so Quicksort oder sowas, dass man zum Beispiel die Liste erstmal aufteilt in zwei Hälften und dann nur noch diese Hälften sortiert. Und dadurch muss man nicht alles miteinander vergleichen, sondern man vergleicht in diesem Teilungsschritt nur alle Elemente der Liste mit einem bestimmten Testelement, was man sich rausgreift zum Zwecke dieser Halbierung oder ja Aufteilung. Es ist ja nicht eine exakte Halbierung im Zweifelsfall. Mhm. Dann hat man eben weniger als n-Quadrat-Vergleiche, sondern man kommt dann meistens auf n mal log n, also auf ein linear mal logarithmisches Wachstum. Das wäre zum Beispiel, um das mal so zu illustrieren, wenn ich jetzt sage, ich hatte gesagt, wenn ich die Liste 10-fach größer mache, wäre es mit einem quadratischen Verhalten Faktor 100 größer mit Faktor, ach Gott, das hätte ich vorausrechnen können, mit linear logarithmischem Wachstum ist es Faktor 23, der es mehr ist. Also es ist natürlich immer noch mehr, aber nicht so viel schlimmer mehr, wie man es befürchtet hätte. Ganz grob überschlagen, so um ein Verständnis davon zu geben. Ja, es wächst einfach langsamer, die Laufzeitanforderungen. Und auch große Listen kann man relativ effizient sortieren.
Mhm. Ja.
Also das wird jetzt wiederkommen, dass wir uns dann nachher fragen, bestimmte Operationen, die man mit Listen machen kann, wie viel algorithmische Komplexität haben die, wie schnell kann man die ausführen, auch mit größer werdenden Listen. Und ja, die andere Sache, die ich noch als Rückbezug angebe für den Beginn, ist alles, was irgendwie mit Speicher zu tun hat, insbesondere Speicherallokationen, beschrieben in Folge 47, also wo sich ein Programm Stückchen vom Speicher quasi holen kann und für bestimmte Sachen verwenden kann, auf eine ja, wahlfreie Art und Weise. Das werden wir gleich sehen, dass das bei diesen Strategien aller irgendeiner Form immer vorkommen wird. Und das zweite ist Speicherschutz, Folge 19. Ja, auch das werden wir nochmal sehen. Beziehungsweise, naja, Speicherschutz in Folge 19 ist eher ein Vorbezug für Speicherlokationen 47. Also ja, relativ viele Referenzen. Ich sage ja immer, man soll den Podcast von vorne durchhören. Wenn das jetzt vielleicht die erste Folge ist, die jemand hört, fangt vorne an. Ich sage mal so, man muss ja nicht jede Folge hören. Es kann einfach sein, dass man sich bestimmte Themen anguckt und denkt, was LaTeX, habe ich Kinder Interesse dran oder Vim oder was, keine Ahnung, brauche ich jetzt nicht. Kann man was überspringen, aber wenn man natürlich einen Rückbezug hört, dann ist es natürlich im Zweifelsfall relevant, die Folge gehört zu haben oder vielleicht nochmal kurz die Notizen zu überfliegen, die bei den Folgen dabei stehen.
Tja, das auf der Webseite. Das ist die Podcast-Variante der Dependency Hell.
Ja, genau. ich denke gerade an das, was ich morgen fürs Penta-Radio gerade vorbereite. also auch das ist ein Rückbezug auf das Penta-Radio vom April.
Okay.
Sofern ich das Thema tatsächlich mache, wir werden sehen, ob das dann morgen reinpasst in die Sendung. Aber ja, es ist. Ich glaube eigentlich sogar, das ist dann in Vorbezug auf eine der nächsten Folgen, wo wir dann über Weaknesses und Vulnerabilities mal wieder reden. Das dürfte jetzt eine der nächsten sein.
Mhm, ja.
Anyway. Wir jetzt also nach diesem ganzen Vorgeplänkel stellen wir jetzt tatsächlich Listen dar. Und ja, Listen gerade auch dadurch, dass sie irgendwie sehr strukturell einfach sind, so sehr konzeptionell einfach sind, so ein klassisches Studienobjekt in Erstsemestervorlesungen zu Datenstrukturen. Und die Sache, die dann da meistens implementiert wird, weil man da tatsächlich als Erstsemester-Programmierer ja ein bisschen Handwerk machen kann, ein bisschen tatsächlich Code unterschreiben kann, ist die verkettete Liste. Die verkettete Liste, wir haben auch hier dazu einen Link, der in die Wikipedia reingeht, wo man eine Beispielbilder sehen kann. Das würde ich jetzt hier mal in dem Kontext referenzieren. Da kannst du dich auch mal mit durchklicken.
Yep.
Und da ist die Idee, ja, man kann sich vielleicht sowas vorstellen wie so eine Halskette, die aus einzelnen Elementen besteht, so eine Perlenkette oder sowas, wie was Marge Simpson trägt. Man hat ja irgendwo einen Anfang, so gut, das ist vielleicht anders als die Halskette, weil die ist natürlich ein Ring, topologisch gesehen. Wir haben hier halt eine einfache Kette, die an einer Stelle einen Anfang hat. Und dann fängt es an, hat ein Element, wo dann halt ein einzelner Wert drin steckt. Also hier in dem Fall sind es halt verkettete Listen von Zahlen, die dargestellt werden in diesen Beispielbildern. Dementsprechend sind dann die Elemente die Zahlen. Und jedes dieser Elemente enthält also einen tatsächlichen Wert, in dem Fall eine Zahl. Und es enthält dann eine Referenz auf das nächste Element in der Liste. Das ist eben, was diese Verkettung darstellt. Und Referenz heißt in dem Fall, ja, wenn wir tatsächlich im Arbeitsspeicher sind, eine Speicheradresse. Also da steht halt einfach eine Zahl drin, die eben so eine Speicheradresse ist. Wie gesagt, ja, was wir in Folge ganz am Anfang schon mal in Folge 7 besprochen hatten, Speicherhierarchie, wie der Speicher grundsätzlich aufgebaut ist, dass der Speicher zumindest aus Programmsicht im Prinzip eine ja aufeinander folgende Folge von byte großen Kästchen ist, wo man Werte reinschreiben kann. Und die sind einfach von 0 bis zum Ende der Adressbreite durchnummeriert, also halt zum Beispiel auf einem 64-Bit-System von 0 bis 2 hoch 64. Ob dann da tatsächlich physische Speicherwerte steht, ist ja noch eine andere Sache. Wie gesagt, das haben wir in Folge 19 besprochen. Aber ja, diese Elemente der verketteten Liste liegen also irgendwo im Speicher. Also dementsprechend halt die Adresse von dem ersten Byte, wo dann eben eines dieser Elemente liegt, ist dann, also eins dieser Kettenelemente, ist dann die Adresse von diesem Listenelement und jedes Listenelement verweist auf das nachfolgende Element. Oder wenn man dann am Ende der Liste ankommt, also hier kann man dann in der grafischen Darstellung sehen, hier ist dann am Ende ein Verweis auf so ein Kästchen, was durchgeXt ist. Das würde dann für gewöhnlich dargestellt werden durch eine Null-Adresse, also dass das letzte Element dann hinten eine Adresse fürs Folgeelement mit dem Wert Null hat. Und ja, das hatten wir auch schon mal besprochen, vielleicht in der Schadcode-Folge.
Also Null im Sinne von Nil, ja.
Also Null im Sinne von die Zahl Null, ne? Also es hat dann die Bedeutung von Nil, wie wir es in 71 angesprochen hatten,
ja.
Als quasi hier fehlt ein Wert, aber tatsächlich dargestellt wird es durch die Zahl Null.
Aha,
weil es okay. Ja in dem Moment wieder eine Adresse ist ja eine 8, zum Beispiel bei 64-Bit halt eine 8-Byte, also 64-Bit-Zahl. Und irgendwie müssen wir dieses Nil darstellen. Das tun wir dann halt durch die Zahl 0.
Gut.
Okay. Also durch, halt alternativ ausgedrückt durch 64-Bits, die alle 0 sind. Und es ist dann halt die Konvention, dass man versteht im Programm halt, dass das nicht eine tatsächliche Speicheradresse ist. Und wie gesagt, es gibt dann halt entsprechende, was wir in Folge 45 besprochen hatten, entsprechenden Schutz dagegen, dass so ein Nullpointer dann tatsächlich ausgelesen wird, dass dieses Speicherstück, was um die Adresse 0 herum ist, einfach nicht tatsächlich zugreifbar ist, sondern darauf zuzugreifen ist ein Speicherzugriffsfehler, der dann das Programm meistens zum Absturz bringt.
Mhm. Ja.
Damit da kein komisches Verhalten ausgelöst wird. Und deswegen kann man die 0 als so einen Platzhalter für halt Nil verwenden, also für die Abwesenheit eines Folgeelementes. Und ja, damit hat man im einfachsten Fall eine einfach verkettete Liste. Man kann es dann auch weitertreiben, wie man es hier sehen kann, wenn man weiter runtergeht, dass man eine doppelt verkettete Liste hat, bei der man nicht nur Referenzen nach hinten quasi hat, also quasi von einem Element auf das nachfolgende Element, sondern ebenfalls hat man eine Referenz auf das vorhergehende Element. Das kommt dann im Wesentlichen darauf an, was man mit dieser Liste tatsächlich machen will. Denn wenn man jetzt so eine Liste durchlaufen will, um zum Beispiel irgendwelche Dinge zu tun, wie zum Beispiel Elemente zu finden, dann macht man das halt, indem man diesen Speicherreferenzen folgt, also sich immer halt jedes Mal, wenn man ein Element weiterspringen will, die entsprechende Speicheradresse rausholt und dann halt einen Schritt weitergeht. Wenn man natürlich eine doppelte Verkettung hat, kann man das in beiden Richtungen machen. Dann kann man nicht nur von vorne nach hinten gehen, sondern man geht oft im Zweifelsfall von hinten nach vorne durch, wenn das gerade opportun ist. Also ansonsten würde man halt zum Beispiel sagen, ich bin jetzt am 47. Event und ich will jetzt um 3 zurück. Das heißt, ich muss ganz an den Anfang gehen. Das ist halt eine Adresse, die ich die ganze Zeit irgendwie bei mir vorrätig liegen habe, damit ich die Liste überhaupt verwenden kann. Und dann gehe ich von dort aus wieder 44 Schritte nach vorne, was natürlich mehr Aufwand ist, als 3 Schritte zurückzugehen. Also da sieht man schon, wie diese Abwägungen reinkommen, dass in dem Fall, wenn das halt ein Anwendungsfall ist, den man braucht, um ein paar Schritte zurückzugehen, dann ist das eine Sache, die man effizient machen kann, indem man diese doppelte Verkettung hat. Auf der anderen Seite hat man natürlich den Speicherverbrauch erhöht. Weil was ja bei der verketteten Liste eklatant ist, ist ihr hoher Speicherverbrauch durch diese ganzen Speicheradressen, die ständig mit abgelegt werden. Also wenn ich vielleicht eine Liste von 32-Bit-Zahlen habe, dann speichere ich halt für jede einzelne 32-Bit-Zahl nicht nur 32-Bit mit ihrem tatsächlichen Wert, sondern auch noch 64-Bit für die Nachfolgeadresse und im Zweifelsfall sogar noch 64-Bit für die Vorgängeradresse. Also habe ich nicht nur 3-mal so viel Speicherverbrauch für die einfach verkettete Liste, sondern 5-mal so viel Speicherverbrauch für die doppelt verkettete Liste. Da wird also Speicherverbrauch gegen CPU-Zeit abgewägt im Zweifelsfall.
Ja.
Ja, dementsprechend, wie gesagt, effiziente Operationen sind, wenn man nur so ein paar Schritte weitergehen muss. Was auch relativ effizient geht, ist, wenn man irgendwo einfügt. Ich habe hier tatsächlich was falsch geschrieben in meinen Notizen, das müssen wir noch korrigieren. Ineffiziente Operationen einfügen in der Mitte, das stimmt nicht. Denn in der verketteten Liste kann man im Prinzip überall an allen möglichen Stellen jederzeit hingehen und Elemente einfügen oder entfernen, weil es ja eine sehr lokale Operation ist. Man muss halt nur die Adressen drumherum anfassen. Also wenn ich zum Beispiel ein Element einfügen möchte, muss ich halt nur das Element haben, was davor ist. Und dann lege ich so ein neues Kettenglied quasi an, schreibe meinen neuen Wert da rein, setze den Nachfolgezeiger von dem neuen Element auf den alten Nachfolgezeiger und den und von meinem Element, wo ich es einfüge, setze ich den Nachfolgezeiger auf das neue Element. Also ja, ich hake halt diese bestehende Verbindung auf und klemme das neue Element da in die Mitte rein. Und das geht relativ effizient, da muss ich mich nicht drum scheren, was irgendwo 10.000 Elemente weiter vorne oder hinten passiert. Das ist ja Davon einigermaßen unabhängig. Da kann man vielleicht sogar sagen, das ist vielleicht eine interessante Eigenschaft, wenn man Nebenläufigkeit unterstützen will, siehe Folge 59. Also wenn man vielleicht mehrere Prozesse oder mehrere Threads gleichzeitig an derselben Liste arbeiten haben möchte, die gleichzeitig Änderungen vornehmen, dann ist das vielleicht eine Sache, die man sogar relativ gefahrlos parallelisieren kann, wenn man sich ein bisschen clever anstellt. Das ist wahrscheinlich dann in der tatsächlichen Umsetzung wieder ein bisschen haariger, aber wenn man dann tatsächlich in die Feinheiten reingeht. Aber so grundsätzlich kann man sich das vorstellen, dass halt eine Änderung, die an einer Stelle der Liste gemacht wird, gleichzeitig ablaufen kann mit einer Änderung, die 1000 Elemente weiter vorne oder 10.000 Elemente weiter hinten gemacht wird. Das ist voneinander relativ unabhängig. Bei der doppelt verketteten Liste ja natürlich dann genauso. Da muss man dann halt die Referenzen in beide Richtungen einfügen und nicht nur in die eine Richtung. Aber ansonsten ist das grundsätzlich dasselbe. Entfernen geht auch relativ günstig. Man macht das Ganze einfach rückgängig. Also man nimmt das Element, was man entfernen möchte, und von den Elementen, die drumherum sind, passt man die Referenzen so an, dass sie dieses zu löschende Element umgehen und direkt auf das danach folgende oder davorgehende Element zeigen. Und dann kann man dieses einzelne, ja, zu löschende Kettenglied dann halt deallokieren. Also das sind Sachen, die relativ effizient sind. Was ineffizient ist in der verketteten Liste, ist ein Wahlzugriff. Also ich habe halt zum Beispiel eine Liste und ich will jetzt einfach so auf das 7086. Element zugreifen. Dann muss ich halt von vorne loslaufen und halt 7086 mal halt Schritte nach vorne machen, beziehungsweise 7085 mal. Oder eventuell sehe ich halt, meine Liste ist vielleicht doppelt verkettet und dieses Element ist weiter hinten als vorne, dann fange ich vielleicht von hinten an zu kommen, damit ich weniger Schritte gehen muss. Aber es ist trotzdem ja so größenordnungsmäßig lineares Laufzeitverhalten, wenn ich einen Wahlzugriff machen möchte an einer beliebigen Stelle.
Das liegt daran, dass du sonst keine Möglichkeiten hast, die Adresse des einzelnen Listenelements zu erfahren.
Ja, genau.
Okay.
Wenn ich das 5000. Element finden will, dann steht die Adresse dafür nur in dem 4999. Element
und
nirgendwo anders.
Und die Adresse für das 4999. steht, genau, okay. Ja.
Man könnte jetzt natürlich halt eine extra Komplikation einfügen und sagen, dass man sich vielleicht so quasi ja Wegweiser irgendwo reintut, dass man vielleicht sagt, wenn die Liste irgendwie 10.000 Elemente lang ist, man merkt sich nochmal die Adresse für das 1000. und 2000. und 3000. Element, dass man quasi ja das so ein bisschen die dramatisch schlechten Fälle optimieren kann. Wenn man jetzt halt quasi relativ weit in der Mitte anfangen muss oder sowas, dann hat man zumindest irgendwie so einen Meilenstein, an dem man springen kann.
Ja.
So wie Fast Travel in Computerspielen.
Ja.
Man kann dann von da losgehen, aber das macht natürlich dann wiederum alle Logik komplizierter, weil das heißt halt, wenn ich jetzt zum Beispiel halt Einfügungen in Entfernung mache, irgendwo in der Mitte der Liste, dann muss ich alle diese Meilensteine updaten, weil wenn ich halt vorne bei Position 4600 ein Element einfüge, dann verschiebt sich halt auch, welches Element die Nummer 5000 hat. Um eins nach links in dem Fall.
Mhm. Ja, okay.
Und ja, ich habe ja auch noch verlinkt, aus der englischen Wikipedia, hier gibt's, da habe ich dann so festgestellt, während ich mich da durch die entsprechenden Artikel durchgeklickt habe, hier gibt es so eine Vergleichstabelle, die dann immer auftaucht als so vorgefertigter Baustein, wo halt gezeigt wird, was effizient ist in bestimmten Formen von Listen und nicht. Und die verkettete Liste, die hier Linked List heißt, ist ganz oben. Und ja, wir haben hier gesehen, Insert oder Delete ist am Anfang und am Ende sehr günstig. Ich sehe jetzt gerade wieder, was ich gemeint hatte, worüber ich mich gerade gewundert hatte, dass ich hier gesagt habe, ineffiziente Operation einfügen in der Mitte. Das war halt unter der Erwartungshaltung, dass man auch wiederum nur den Index hat und erstmal dahin laufen muss. Also man hat nicht schon das Element in der Hand, wo man was einfügen will, sondern man sagt jetzt, ich will das 1087. Element einfügen, muss erstmal dahin laufen. Dann ist es halt natürlich auch wieder langsam. Und ansonsten hier, ja, was ich als Wahlzugriff hier bezeichnet habe, heißt hier Peak. Das ist ja ganz am Anfang. Also man guckt halt in ein einzelnes Element rein. Dem Index dieses Elements. Und ja, wie man halt auch sehen kann, hier die letzte Spalte, Access Space. Wie eben schon beschrieben, wir haben halt Speicher, Buchhaltungsaufwand, dass wir diese ganzen Adressen ablegen müssen. Und dementsprechend mit dem Wachsen der Liste wird auch dieser Buchhaltungsverbrauch immer mehr, weil wir halt so viele Referenzen haben, wie wir Elemente haben, oder doppelt so viele, wenn es eine doppelte verkettete Liste ist.
Ja.
Es gibt dann so ein paar andere Strategien, ja, die so ein bisschen von der Idee abgeleitet sind, verkettete Listen zu haben, also dass man trotzdem so einzelne Elemente hat, aber man ordnet die ein bisschen anders an. Und das ist ein bisschen Sachen, wo ich so ein bisschen Handwaving mache, weil ich mich im Studium niemals so richtig mit Bäumen auseinandergesetzt habe. Weil es geht hier um sogenannte balancierte Bäume oder ausgeglichene Bäume. Die Literatur ist mal wieder nicht ganz klar, was die richtige Übersetzung davon ist. Ich glaube, im Englischen heißt es Balanced Tree. Genau. Das ist halt eindeutig. Und manchmal sagen die Leute halt balancierter Baum, manchmal sagen sie ausgeglichener, weil, ja, ich weiß ja nicht, balancierter Baum klingt ein bisschen komisch, aber das ist halt die wortwörtliche Übersetzung. Und in einer Fachrichtung, wo halt alles irgendwie nur englischer Jargon ist die ganze Zeit, ist es wahrscheinlich, hat es einen Wert an sich, mit den Übersetzungen möglichst nah an den englischen Begriffen dran zu bleiben, damit jemand, der nur das Wort Balanced Tree gehört hat, mit balancierter Baum eher was anfangen kann, außer mit ausgeglichener Baum, ne? Wenn ich das jetzt versuchte zurück zu übersetzen, dann weiß ich nicht, wie ich da zu Balanced Tree kommen würde.
Ja. Und damit die Abkürzungen gleich bleiben, das ist natürlich auch wichtig.
Das ist auch ein Wert, ja. Weil ich glaube, hat balancierter Baum eine Abkürzung? Ich weiß, gut, es heißt hier Self-Balancing Binary Search Tree und deswegen dann BST, aber well, mir ist auch der Begriff B-Baum geläufig, aber das ist, glaube ich, nicht ein, es ist, glaube ich, ein balancierter Baum, aber ein bestimmter. Wie gesagt, mit Bäumen kenne ich mich nicht so super aus. Mhm. Das ist so ein eigenes Forschungsthema an sich in Algorithmen und Datenstrukturen als Fach, also ja in der theoretischen Informatik. Hat in der Praxis tatsächlich, also zumindest für die Sachen, die ich so programmiere, auf Arbeit oder privat, nicht allzu eine große Bedeutung. Aber man kann grundsätzlich sagen, man stellt eine Liste als so einen balancierten Baum dar. Und das ist insbesondere eine Sache, die für sortierte Listen verwendet wird. Also wenn ich sage, nicht nur ich habe eine Liste, wo einfach in irgendwelche Reihenfolgeelemente vorkommen, wie hier diese verkettete Liste, die wir hier schon hatten, wo es zum Beispiel hier die Zahlen 12, 99 und dann 37 sind, das ist offensichtlich also nicht sortiert, denn die 99 müsste eigentlich nach der 37 kommen, wenn wir aufsteigend sortiert hätten. Ja. Oder alternativ, wenn absteigend sortiert, wäre es halt auch falsch. Also das ist alles Käse aus der Sicht einer Sortierung und das ist ja auch erstmal grundsätzlich okay so. Es muss ja nicht jede Liste grundsätzlich sortiert sein, aber wenn ich eine sortierte Liste halte, kann ich mir das überlegen, als einen balancierten Baum darzustellen. Und das geht so in diese Idee rein, die wir beim Debugging jetzt neulich angesprochen hatten, nämlich Bisektion. Wenn ich in einer sortierten Liste suchen will, dann kann ich das ja immer so machen, dadurch, dass ich in die Mitte reingehe und mir das Element aus der Mitte rausgreife und gucke, ist das größer oder kleiner, als was ich haben will, oder ich habe vielleicht einen Zufallstreffer und bin sofort an der richtigen Stelle. Und wenn mein gesuchtes Element kleiner ist als das, was ich mir gerade angeguckt habe, gehe ich in die linke Hälfte des Baumes rein oder von der Liste. Und wenn mein gesuchtes Element größer ist, gehe ich in die rechte Hälfte rein und suche dann da entsprechend weiter. Also setze das dann halt iterativ fort und probiere dann halt da auch wieder das mittlere Element, um dann weiter abzusteigen. Und was so ein balancierter Baum macht, ist im Prinzip diese Sache als Datenstruktur zu formalisieren. Diesen einen bestimmten Zugriffsweg, dass man eben sagt, man hat einen Baum. Wieder mein Standard-Disclaimer, Baum im IT-Sinne, im theoretischen Informatik-Sinne ist immer falsch rum. Die Wurzel ist immer oben beim Baum.
Natürlich.
Wenn man den Baum aufzeichnet, haben wir hier in dem Artikel ein Beispielbild.
Ich habe auf die Listen geklickt, auf diese Matrix, wo die Vor- und Nachteile aufgelistet sind. Ja. Und da ist ein Link zu einem Balance Tree drin.
Ja, ja, genau. Das ist auch der, den wir weiter unten verlinkt hatten. Genau, hier ist ein Beispielbild drin auf dem Artikel von der englischen Wikipedia. Man sieht hier einen Beispielbaum, wo dann oben die Wurzel, also der Wurzelknoten, die Zahl 50 enthält. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich suche irgendwie die Zahl 54, gehe also in diesen Baum rein und suche danach, dann sehe ich halt als erstes diesen Wurzelknoten, weil das halt das ist, wo ich meine Referenz drauf halte die ganze Zeit. So wie es bei der verketteten Liste das erste Element war oder bei der doppelt verketteten Liste das erste und letzte Element. Mhm. Und so kann ich dann dementsprechend hier sehen, 50 ist das Element, was ich jetzt vergleichen kann und ich suche aber 54, das ist größer, also muss ich auf die rechte Seite weitergehen. Und dann steige ich da weiter ab und ich sehe als nächstes hier 76 und ich sehe, ah, das ist zu groß, dann gehe ich mal die linke Seite rein und als nächstes komme ich an einem Element vorbei mit dem Wert 54. Dann ist alles toll, ich habe mein Element gefunden, was ich haben wollte und ich bin fertig. Und dieser Baum, der hier dargestellt wird, ist halt unbalanciert. Also der ist richtig sortiert in dem Sinne. Man wird, wenn man diese Methode anwendet, immer finden, was man sucht oder halt korrekterweise feststellen, dass das Element nicht in dieser Liste drin ist. Mhm. Das Problem ist, dass es nicht sehr effizient ist. Und das kann man dann im Vergleich dazu sehen, wenn man sich dann darunter den entsprechenden balancierten Baum anguckt, dass der ja ein bisschen breiter geworden ist. Der geht ein bisschen mehr in die Breite, aber halt dadurch ist die Tiefe reduziert worden. Also anstatt, dass man hier bis zu 4 Ebenen runtergehen muss, bevor man ein Element findet, muss man hier nur noch 3 Ebenen runtergehen. Mhm. Das ist dann eben die, im schlimmsten Fall, wie viele Schritte man machen muss, um hier tatsächlich an Dinge ranzukommen. Größenordnungsmäßig ist das dann logarithmisches Verhalten. Weil quasi, wenn man die Größe des Dings verdoppelt, braucht man im Mittel nur einen weiteren Schritt, um den ganzen Baum zu durchsuchen nach einem Element.
Ja.
Und das ist dann ein logarithmisches Verhalten, also das gegenteilige Verhalten zu exponentiellem Wachstum. Bei exponentiellen wäre es so, dass wenn man einen bestimmten Schritt größer geht, dass es sich dann um einen ganzen Faktor erhöht. Und hier ist es so, wenn ich meinen Faktor erhöhe, geht es nur um einen einzelnen Schritt hoch.
Ja.
Okay. Und das ist ja durchaus eine interessante Sache. Man muss dazu sagen, Bisektion ist jetzt nicht eine Sache, die erfordert, dass man einen balancierten Baum einsetzt. Man kann das auch mit Arrays machen, wozu wir dann gleich kommen. Aber das ist eben eine Datenstruktur, die um dieses Muster des Wahlzugriffs herum gebaut ist. Um dieses schnelle Auffinden von Elementen herum. Also sowas wie Bäume wird man zum Beispiel sehr häufig antreffen, wenn es um Datenbankindizes geht. Hatten wir Indizes in der Folge 12 besprochen, als wir über Datenbanken gesprochen haben? Das könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen zu tief reingeht, dass wir es damals nicht hatten. Nee, haben wir nicht. Okay. Also ich sehe es zumindest hier beim Überfliegen nicht in unseren Notizen.
Ich könnte mich jetzt auch nicht dran erinnern.
Ja, bei Datenbanktabellen, das sind halt auch quasi Listen von Einträgen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe meine Mitarbeiterdatenbank, dann ist das halt eine Liste von Einträgen zu einem, mit allen Informationen zu einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin. Und wenn ich diese Liste halt durchsuchen will, habe ich halt wieder dasselbe Problem, dass es halt im Zweifelsfall ineffizient ist. Wenn ich die ganze Liste einfach von vorne nach hinten durchgehe, was dann im Datenbankkontext Sequential Scan heißt, also ja, sequenzielles Durchlesen oder Durchscannen. Mhm. Und die Alternative dazu ist, dass ich einen Index anlege. Also dass ich zum Beispiel weiß, ich suche relativ häufig nach Mitarbeitern anhand ihrer Mitarbeiternummer. Das könnte ja eine Sache sein, die in so einem System häufiger mal vorkommt, irgendwie, dass ein Mitarbeiter sich anmelden will und gibt da irgendwie die Mitarbeiternummer in der Anmeldemaske an oder vielleicht eine E-Mail-Adresse oder was auch immer. Und dann weiß ich halt dementsprechend, ich suche relativ häufig Mitarbeitereinträge nach dieser Mitarbeiternummer oder nach der E-Mail-Adresse und lege dann einen entsprechenden Index an, was dann zum Beispiel so ein balancierter Baum sein kann, in dem stehen halt auf diese Weise sortiert, wie wir das gerade beschrieben haben, alle Mitarbeiternummern drinne und dann dazu außerdem Verweise auf die entsprechenden Zeilen in der Datenbank. Oder wie auch immer dieser Baum strukturiert ist. Es gibt verschiedene Methoden, aber bleiben wir mal bei diesem Beispiel also zum Zwecke der Diskussion. Und damit habe ich dann ja quasi, ja, wie so ein Glossar, wie so ein Stichwortverzeichnis, was man vielleicht am Ende von irgendwie Büchern findet. Mhm. Wenn ich irgendwie mein dickes Lehrbuch habe und ich weiß, irgendwo in diesem dicken Lehrbuch kam mal der Begriff balancierter Baum vor, aber auf welcher Seite jetzt genau, gibt es meistens dann hinten so ein Referenzwerk, wo ich dann nach Begriffen nachschlagen kann. Die stehen dann da alle sortiert drin, alphabetisch sortiert. Und dann steht da zum Beispiel, balancierter Baum wurde auf Seite 517 erwähnt. Und dann kann ich halt da reingehen und habe sofort das, was ich suche. Das ist halt, was ein Datenbankindex ist. Und die sind, wie gesagt, ja, oftmals als irgendeine Art von Baum implementiert. Ich glaube, in Postgres ist es ein B- oder B-Sternbaum, wenn ich mich richtig entsinne.
Okay, Jetzt ist es ja so, dass man, um diesen Baum überhaupt erst anzulegen, erstmal alles durchsortieren muss, oder?
Ja.
Und du musst es ja euch, also, ja gut, zum Sortieren musst du es halt ständig untereinander vergleichen, ja, okay.
Das ist die Sache, die da reinkommt. Wenn man das dann tatsächlich umsetzt, das ist dann Algorithmik. Was ich jetzt hier auch für den Zweck der Diskussion ausklammere. Wie gesagt, ich bin auch kein Baumexperte. Mhm. Müssen wir, glaube ich, einen Botaniker reinholen. Ich meine, ich habe hier in der Nähe, wo ich wohne, ist hier eine Baumschule. Also vielleicht müssen wir da mal fragen, ob die auch balancierte Bäume haben. Ob die Bäume da alle umkippen, wenn der Sturm kommt. Grundsätzlich kann ich ja erstmal einfach einfügen, auf eine Art und Weise, dass ich halt irgendwie eine opportune Stelle suche. Ne? Also ich kann ja halt zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt hier, ich nehme jetzt mal diesen balancierten Baum hier als Beispiel, den wir in dem Wikipedia-Artikel gesehen haben, also das zweite Bild, wo der dann in die Breite geht und nicht mehr so in die Tiefe. Und ich sage jetzt mal, wie hier zum Beispiel ist die Zahl 48 nicht drin. Aber ich würde die jetzt gerne einfügen wollen. Kann ich halt hier durchgehen, ich sehe, wie gesagt, oben mein Wurzellimit war die 50, aber 48 ist kleiner. Dann gehe ich also nach links, dann ist da die 17, das, was ich einfügen will, ist größer, also gehe ich nach rechts. Dann ist als nächstes da die 23 und dann würde ich jetzt sagen, okay, es ist wieder größer, ich muss wieder nach rechts gehen, aber da gibt's nichts, wo ich nach rechts gehen kann. Also kann ich jetzt an dieser Stelle die 48 einfügen.
Ja.
Und dann ist es wiederum alles richtig sortiert, alles voll geil. Kann ich grundsätzlich machen. Und genauso halt auch, wenn ich irgendwie Elemente löschen will, kann ich ähnlich vorgehen. Ich habe dann ein bisschen Komplikationen, wenn unter dem Element, was ich lösche, andere Sachen drunter hängen, dann muss ich die in irgendeiner Form geeignet nach oben ziehen. Aber das ist so die grundsätzliche Idee. Das Problem ist, wenn ich das jetzt mache auf diese Art und Weise, ich fange also quasi zum Beispiel mit einer leeren Liste an, also mit so einem leeren Baum oder vielleicht halt mit einem Baum, der am Anfang ein Element enthält und dann füge ich einfach Elemente ein, wird das Ding in aller Wahrscheinlichkeit nach nicht balanciert sein danach, weil ich ja eben das nicht auf eine strategische Weise mache, sondern einfach die Elemente, wie ich sie gerade irgendwie vors Gesicht bekomme, halt einfüge in diesen Baum. Also muss ich dann eben ein konkretes Balancieren machen, während ich Dinge einfüge oder wegnehme. Dass ich dann eben diese Balance-Eigenschaft immer wieder herstelle, dass es halt nicht immer am Ende nur so ein Ast ist, der irgendwie 1000 Elemente weiter nach rechts geht und links ist einfach gar nichts. Also dann irgendwie, dass der Baum ganz krumm und schief wächst, das will man eben nicht, sondern man muss dann halt die Äste strategisch hin und her schieben. Und das ist dann die Kunst, wenn man so einen balancierten Baum entwickelt oder implementiert. Und das kann man hier auch sehen, wenn man hier in dem englischen Wikipedia-Artikel runterscrollt zu Implementation, sieht man dann hier eine ganze Liste von möglichen Ansätzen, wie man das implementieren kann. Also man hat hier die Wahl zwischen einem AA-Baum, einem AVL-Baum, einem Rot-Schwarz-Baum, ein Sündenbock-Baum, ein Tango-Baum, ein Treep, was wahrscheinlich jetzt eine Kombination zwischen Tree und Heap ist, also ja unübersetzlich, aber man sieht, es gibt hier sehr viele verschiedene Strategien, wie man sowas machen kann. Und das soll jetzt auch wiederum hier nicht das Thema sein, weil, wie gesagt, wir machen hier keine Baumschule auf. Nun ist es so, verkettete Listen und balancierte Bäume, grundsätzlich sehen die ja ganz interessant aus. Also wie gesagt, balancierte Bäume werden auch tatsächlich verwendet, wie war jetzt vorher gesagt. Und verkettete Listen, ich weiß nicht, wie sehr verkettete Listen in der Praxis verwendet werden. Also es ist in bestimmten Sprachen in den Standardbibliotheken mit drin als so eine extra Option, aber verwendet kaum einer, so aus Erfahrung heraus. Die tatsächlich dominante Strategie, die ich auch schon 71 kurz erwähnt hatte, die ist hier noch ausstehend, zu der kommen wir jetzt gleich. Aber da, um zu motivieren, warum wir eine andere Strategie verwenden in der Praxis, für die allermeisten Fälle hilft es, sich klarzumachen, warum verkettete Listen und Bäume und sowas eigentlich ziemlich schlecht sind. Und das ist nicht unbedingt das Effizienzverhalten, was Prozessorzeit angeht. Also ja, wie ich zum Beispiel gesagt habe, in so einem balancierten Baum Dinge zu finden, geht relativ zügig. Aber das Problem ist eher das pathologisch schlechte Speicherverhalten.
Okay.
Also insbesondere, wie diese Dinge mit Allokation umgehen. Das hatte ich das hat man so quasi schon mit rausgehört, oder ich habe es teilweise auch expliziert, als ich die verkettete Liste besprochen hatte, dass bei der verketteten Liste und auch beim balancierten Baum jedes einzelne Element, jedes einzelne Kettenglied beziehungsweise jeder einzelne Baumknoten eine eigene Allokation ist. Also zum Beispiel, um jetzt für den Zweck der Einfachheit bei der einfach verketteten Liste von 32-Bit-Zahlen zu bleiben. Auf einer 64-Bit-Architektur heißt es halt, also ja, 4 Byte für den Wert, 8 Byte für die Folgeadresse, sind also 12 Byte insgesamt. Und jedes Mal, wenn ich ein Element einfügen will in die Liste, muss ich zu meinem Allokator entgegen sagen, hallo, ich brauche 12 Byte. Und dann wird er mir irgendwas geben. Der muss darüber selber Buchhaltung führen, dass er mir gerade 12 Byte gegeben hat. In irgendeiner Form. Also das hat nochmal wieder Speicheraufwand. Und der Allokator garantiert mir auch nicht, wo diese Elemente sind. Also kann er ja auch schlecht. Die ganze
Kunst von Allokationsalgorithmen ist ja wiederum halt quasi Speicher in der möglichst strategischen Form irgendwie zu finden und rauszugeben und so weiter und so fort. Das kann also grundsätzlich irgendwo sein. Wenn jetzt also zum Beispiel gerade irgendwie meine ersten 100 Elemente alle auf einer Speicherseite allokiert wurden, dann ist die halt einfach voll und der Allokator muss sich die nächste Speicherseite holen, kann die sonst wo sein. Und an und für sich merkt das mein Algorithmus nicht unbedingt. Der kriegt halt einfach eine Speicheradresse und arbeitet damit. Nur halt das Laufzeitverhalten ist dann schlecht, weil man, während man diesen Referenzen folgt, zwischen Kettenelementen, kommt man im Zweifelsfall ständig auf irgendwelche anderen Speicherseiten hin und springt im Speicher kreuz und quer hin und her auf eine Art und Weise, die der Prozessor nicht ordentlich vorhersehen kann. Das heißt, es werden einfach ständig irgendwelche Speicherseiten wieder in den Prozessor-Cache geladen. Und müssen eventuell rausgeswappt werden und wieder reingeswappt werden. Also alles, was wir in der Speicherhierarchie-Folge schon beschrieben haben, dass eben immer, wann immer man wechselt zwischen Ebenen der Speicherhierarchie, die Effizienz in den Keller geht, hat man hier ja pathologisch häufig in schlechten Fällen. Also gerade auch, wenn man zum Beispiel sagt, man baut eine Liste über die Zeit auf, dass halt nicht einfach 100 Elemente mit einmal angelegt werden und dann tatsächlich vielleicht auf derselben Speicherseite sind, sondern diese Liste wächst einfach, während das Programm läuft, über Stunden und Tage und Wochen hinweg und diese einzelnen 12-Byte-Dinger liegen an wirklich kreuz und quer im kompletten Arbeitsspeicher verstreut, dann ist das halt eine komplette Katastrophe, wenn man da durchlaufen muss und man muss alle diese Speicherseiten reinladen, Speicherseiten jeweils immer 4 Kilobyte mindestens, um dann da 12 Byte rauszulesen. Und eigentlich wollte man nur 4 Byte haben, nämlich den tatsächlichen Wert. Also der andere Kram sind ja nur die Speicheradressen, was nur Buchhaltung ist. Also ja, hoher Platzverbrauch, wie bereits beschrieben, hohe Allokationslast. Und diese Eigenschaft, die ich jetzt als letztes besprochen habe, hieß Lokalität und insbesondere ist es dann halt eine schlechte Lokalität. Wir wollen also stattdessen irgendwas haben, was nicht nur auf dem Papier ein gutes Skalierungsverhalten hat, sondern auch dann tatsächlich effizient ist, wenn man es dann wirklich umsetzt. Das ist ja so eine Sache mit algorithmischer Komplexität, dass man zwar sagen kann, eine doppelt so große verkettete Liste braucht doppelt so viel Speicher, aber die Performance kann dann doch sehr viel schlechter sein aufgrund der vorgenannten Sachen. Das ist halt dann eine Sache, die ja diese theoretische Analyse nicht wirklich abdecken kann, weil die theoretische Analyse, also als Teil von der theoretischen Informatik, nicht ein konkretes Computermodell einbezieht, sondern halt ja auf ein theoretisches Rechnermodell einschießt. Zum Zwecke der Reproduzierbarkeit. In der Praxis macht man also was ganz anderes, was ein besseres Speicherverhalten hat, und das sind dynamische Felder. Das hatte ich, wie gesagt, in der Folge 71 schon so kurz angesprochen, aber um es nochmal explizit einzuführen, hier geht es im Prinzip darum, dass man einfach ein großes Stück Speicher macht und da legt man die Elemente nacheinander rein. Also was man sich vielleicht auch so intuitiv vorstellt, wie sowas abgelegt wird, wenn man sowas wie verkettete Listen oder sowas noch nicht gesehen hat. Wenn man halt irgendwie 10 Zahlen abzulegen hat, also wie ich das mit dem Papier ja auch machen würde, wenn ich 10 Zahlen aufschreiben muss, schreibe ich die halt hintereinander. Und das kann man im Speicher ganz genauso machen. Und im einfachsten Falle, wenn man halt in einer wirklich statischen Umgebung ist, wo man weiß, es sind immer exakt 10 Zahlen, wo das bereits im Programmcode so drin steht, als ich habe eine Liste mit 10 Elementen, reicht es dann halt, die Adresse von dieser Liste zu kennen und dann weiß man alles. Dann weiß man, wie groß das Ding ist. Das ist halt 10-mal, wie groß halt ein einzelnes Element ist. Und man weiß, wie man die Dinger auffindet, kann dann entsprechend die Speicheradressen von den einzelnen Elementen ausrechnen. Und man braucht keine weitere Buchhaltungsinformation. Nun ist es aber halt so in der Praxis, dass man eben sowas machen möchte, wie zum Beispiel einfügen oder löschen. Also man möchte irgendwie die Größe dieser Liste ändern können. Und deswegen wird, wenn man dann nicht nur so ein statisches Feld hat, sondern eben ein dynamisches Feld mit einer dynamischen Größe, wird dann auch ein bisschen Buchhaltungsinformation mitgeführt. Das sind meistens 2 Zahlen. Einmal, wie viele Elemente sind gerade drin in der Liste. Also halt zum Beispiel, wenn ich jetzt 10 Elemente reingepackt habe in die Liste, ist das halt 10. Und als zweites habe ich eine Kapazität. Wie groß ist das Stück Speicher, was ich allokiert habe? Und vielleicht könnte man dann sagen, diese Kapazität ist jetzt gerade 16, wenn eben ein Stück Speicher allokiert ist, was in der Lage ist, 16 Zahlen aufzunehmen. Also wenn man zum Beispiel 16 32-Bit-Zahlen hat, 32-Bit sind 4 Byte, und 16 mal 4 Byte sind 64 Byte, wäre dann die insgesamte Größe von dieser Allokation. Ja, dann hat man halt damit, man hat halt diese Speicherallokation, wo diese ganzen Elemente drin liegen, und man hat als Buchhaltungsinformation gesagt, die Länge, die Kapazität und die Adresse von diesem Speichersegment, wo alles drin liegt. Man hat also einen, im Gegensatz zur verketteten Liste, schon mal nicht mehr einen linearen Speicher-Overhead, also dass man für jedes Element nochmal eine bestimmte Menge an Speicher mehr mitführen muss, sondern man hat an und für sich erstmal einen konstanten Extra-Speicheraufwand, eben für diese paar Buchhaltungsinformationen. Die nächste Beobachtung ist dann, dass in der Praxis Einfügen in der Mitte oder Löschen in der Mitte eine Sache ist, die man gar nicht so häufig braucht. Also viel weniger, als man vielleicht intuitiv annehmen würde. Ich meine, man kann sich das vielleicht vorstellen, dass man sagt, man hat vielleicht eine Einkaufsliste, auf der irgendwie 5 Dinge draufstehen. Und ich meine, ich war auch noch irgendwie, war auch schon zu einer Zeit einkaufen, als es noch nicht auf dem Smartphone alles war, wo man das abgehakt hat, sondern ich war dann halt tatsächlich mit dem Zettel, der am Kühlschrank hing, die ganze Woche, und ich habe dann Dinge aufgeschrieben, die ich brauche, und bin dann mit dem Zettel zum Einkaufen gegangen und habe das dann alles in den Wagen gepackt und dann dementsprechend abgestrichen. Man könnte sich jetzt vorstellen, dass das quasi der Anwendungsfall ist, halt Dinge aus der Liste zu löschen. Und das ist ja durchaus eine Sache, wo ich halt zum Beispiel in der Mitte auch was löschen möchte. Wenn ich halt irgendwie auf Position 7 Eier stehen hatte und ich habe gerade Eier eingepackt, dann will ich jetzt halt Position 7 löschen aus dieser Liste. Und dann soll das möglichst weg sein. Also man hat vielleicht so eine intuitive Vorstellung davon, dass man irgendwie Dinge an beliebigen Stellen einfügen oder löschen möchte, aber in der Praxis tritt das dann gar nicht so oft auf. Zum Beispiel, wenn ich so eine Einkaufsliste implementieren würde, würde ich wahrscheinlich sagen, dass halt das Durch-Xen eine Sache ist, die Teil von dem Wert ist, den ich da ablege. Also, dass ich quasi wie bei einer Datenbank halt sage, ich habe dort einen ganzen Datensatz und Eier ist dann halt irgendwie die Beschriftung von dem Datensatz und dann gibt es vielleicht ein weiteres Feld irgendwie, ob das schon abgehakt ist oder nicht, und das ist dann halt so ein Boolean,
ja,
okay, der dann daneben liegt. Und damit ändere ich ja die Größe der Liste nicht, sondern ich setze halt einfach nur ein Bit in diesem bestehenden Eintrag und damit habe ich schon die Notwendigkeit weggenommen, da irgendwie in der Mitte der Liste irgendwie Dinge wegzunehmen oder einzufügen oder sowas. Das ist jetzt vielleicht bei einer Einkaufsliste, die am Ende irgendwie 20 Elemente enthält, muss man vielleicht nicht so viel optimieren, aber da könnte man auch sagen, man macht trotzdem das Löschen in der Mitte. Aber grundsätzlich, ja, wie gesagt, Einfügen und Löschen an beliebigen Stellen braucht man selten. Man will meistens geht man so vor, dass man halt Listen aufbaut. Also man fügt halt einfach hinzu in irgendeiner Form, zum Beispiel halt einfach ans Ende anhängen, was wir sehen würden beim dynamischen Feld opportun ist. Und was man halt machen möchte, ist sortieren. Wenn man dann irgendwann sagt, man hat alle Elemente, die man braucht, dann sortiert man es mal in die richtige Reihenfolge. Oder vielleicht auch, man fügt ein paar Elemente hinzu und sortiert dann neu. Und wie wir in der Folge 29 ja auch besprochen haben, die heutigen Sortieralgorithmen sind in der Lage, teilsortierte Bereiche zu erkennen und damit effizient umzugehen. Also eben aufgrund dessen, dass Programmierer mit Listen dementsprechend umgehen, hat sich dann ergeben, dass die Sortieralgorithmen sich dementsprechend angepasst haben. Das halt gesehen wurde, es ist ein häufiger Anwendungsfall, dass man irgendwie 1000 sortierte Elemente hat und dann noch 3 irgendwas Elemente dahinter, man will die jetzt noch einfügen und der Sortieralgorithmus reagiert darauf und macht dann halt ein optimiertes Verhalten für diese Situation, sodass man als Programmierer einfach hingehen kann, sagen, ich packe den Kram einfach hinten ran und dann mache ich immer mal sortieren, wenn ich wieder mit fertig bin. Und das wird okay genug sein, für die allermeisten Fälle. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ist das dann intern so zu betrachten, dass sozusagen die Liste ausgelesen wird, die Werte sortiert und dann eine neue Liste angelegt? Oder schreibt man da tatsächlich in der Liste rum? Machst du in place, okay.
Ja, das machst du in place. Wenn du einen Sortieralgorithmus machst, ich glaube auch das hat man in Folge 29 beschrieben, ist die klassischen Operationen, die du machst, ist 2 Elemente vergleichen und 2 Elemente tauschen.
Ja, genau.
Und tauschen kannst du in place machen. Also du nimmst den Wert auf der einen Seite raus, nimmst den anderen Wert, packst ihn in die erste Stelle rein und packst dann den Wert, der ursprünglich aus der ersten Stelle kommt, in die zweite Stelle rein. Also musst mit einem Zwischenelement arbeiten für diesen Kopiervorgang, also Tauschvorgang, aber das ist eine Sache, die kannst du effizient implementieren. Teilweise ist das auch eine Prozessorinstruktion, dass man nicht nur Move hat, um einen Wert von links nach rechts zu verschieben, sondern auch, dass man auch Exchange machen kann, dass man links und rechts gegeneinander tauscht.
Okay.
Sofern das Elemente sind, die mit einer Instruktion getauscht werden können. Kann natürlich sein, wenn das jetzt irgendwie ein ganzes Megabyte ist oder sowas, dann muss man das kopieren. Aber wenn es irgendwie um einzelne Zahlen geht oder sowas oder vielleicht einzelne Speicheradressen, dann kann man die relativ effizient tauschen.
Ja.
Und all das sind Sachen, die man mit so einem dynamischen Feld relativ effizient machen kann. Einfügen und selbst löschen, glaube ich, wird gar nicht so oft gemacht. Ich glaube, wenn man irgendwie löscht, in sehr konkreten Situationen mache ich es mal manchmal. Aber meistens irgendwie, wenn ich Dinge aus einer Liste löschen will, heißt das eigentlich, ich will eine neue Liste konstruieren, die gefiltert ist. Also Ich habe halt eine Liste mit vielleicht 10 Elementen und ich suche jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt eine neue Liste haben, wo nur noch die drin sind, die gerade Zahlen sind oder was auch immer oder Zahlen, die größer als 10 sind oder was auch immer gerade meine Anforderung ist. Und dann lege ich halt eine neue Liste daneben und fülle die halt entsprechend auf, während ich durch die alte Liste durchgehe und die Elemente mir angucke schrittweise. Also dieses wahlfreie Löschen kommt selten vor. Wahlfreies Einfügen auch, wie gesagt, Einfügen am Ende. Und das ist eben der Trick bei dem dynamischen Feld, dass es so eine Kapazität hat, die nicht dieselbe ist wie die Länge. Denn die naive Weise, vielleicht sowas zu implementieren, wäre ja, dass ich sage, ich habe einfach mein Stück Speicher, was genauso groß ist wie die Anzahl Elemente, die ich haben will. Also ich habe hier 10 Elemente drin liegen, also ist auch mein Speicherstück 10 Elemente lang, also vielleicht für 4 Byte-Zahlen 40 Byte. Und sobald ich eine weitere Zahl einfügen will, habe ich jetzt natürlich ein Problem, weil mein Platz reicht nicht aus für ein weiteres Element. Also gehe ich halt hin, hole mir ein neues Stück Speicher, was 44 Byte ist, kopiere die 40 Byte, die ich schon hatte, rüber und füge das neue Element hinten ein. Nun kann man sehen, das ist ziemlich ineffizient, wenn ich das jetzt jedes Mal mache, wenn ich Elemente einfüge. Ich füge irgendwie 100 Elemente ein und mache irgendwie 100 Kopiervorgänge. Das ist ja irrwitzig. Muss man nicht haben. Deswegen ist die Kapazität eine Sache, die getrennt ist von der Länge. Natürlich, die Kapazität muss immer größer oder gleich der Länge sein. Das ist klar. Man kann nicht 10 Elemente ablegen in weniger als 10 Elementen Speicher. Aber man kann halt eine Liste haben, die 10 Elemente enthält, aber 100 an Kapazität hat, sodass man 90 weitere Elemente reinschreiben kann. Und man tut das dann halt einfach, indem man die einfach reinschreibt und nur die Länge in der Buchhaltung erhöht. Also, dass man halt weiß, jetzt, ich habe 10 Elemente gehabt, ich tue jetzt das 11. hinzu. Das passt noch in mein Speicherelement rein. Und ich merke mir jetzt halt, jetzt ist die Länge 11, also das 11. Element ist jetzt auch da. Da ist nicht einfach nur, der Speicher ist halt entsprechend beschrieben mit einem sinnvollen Element. Und das merke ich mir dann eben. Und das kann ich dann eben so machen, dass ich halt immer weiter Elemente einfüge. Irgendwann komme ich an meine Kapazität ran. Da muss ich tatsächlich diesen ganzen Kopiertheater machen. Aber ich mache das dann auch nicht so, dass ich dann von 100 Elementen auf 101 hochgehe, sondern dann gehe ich von 100 vielleicht auf 200 hoch. Weil ich mir sage, also wenn ich jetzt irgendwie 100 Elemente schon habe und es kommt 100 erstes dazu, dann ist es keine schlechte Annahme, dass wahrscheinlich noch mehr kommen werden und es sich also lohnen wird, gleich sehr viel mehr die Kapazität zu vergrößern. Das ist dann hier, wie ich im Kontext dieser Ausarbeitung festgestellt habe, auch wiederum eine Sache, ja, die umstritten ist. Also hier, wenn man auf den Wikipedia-Artikel Dynamic Object geht, dann sieht man hier, dass verschiedene Programmiersprachen, die das implementieren, auch verschiedene Strategien haben für diesen Wachstumsfaktor. Also man kann hier sehen, wie relativ viele Sprachen entscheiden sich für 2. Also dass eben, wenn die Liste voll ist oder das Feld voll ist, muss vergrößert werden, dass man dann gleich um den Faktor 2 wächst. Andere machen hier 1,5, andere machen 1,125, andere machen einen Faktor, der eine variable Größe ist und sich skaliert in eine bestimmte Art und Weise. Ich glaube auch, ich hatte mal bei Qt gesehen, bei der Programmierbibliothek für C++, die Qt heißt, die haben auch einen entsprechenden Typ eines Dynamic Arrays, beziehungsweise bei denen heißt das Vektor. Und da hatte ich gelesen, das ist auch schon wieder ewig lang her, ich weiß nicht, ob das immer noch so machen, das dürfte gut und gerne 15 Jahre her sein, dass ich die Doku gelesen hatte, wo sie gesagt haben, sobald sie bei 4096 Byte ankommen in der Größe, wachsen sie um 4096 Byte-Schritte auf eine bestimmte Art und Weise, weil das manche Allokatoren dann effizienter machen können, dass die ganze Seiten kopieren, also ganze Speicherseiten. Und Speicherseiten kopieren, also quasi, ja, oder im Speicher verschieben, ist halt eine Sache, die kann man einfach dem Betriebssystem sagen, du gib mal dieser Speicherseite eine andere Adresse und dann ist man fertig. Also das ist auch eine Operation, die nicht ein tatsächliches Kopieren erfordert, sondern nur ein Umnummerieren von Speicherseiten.
Ja, okay.
Also ja, auch hier schon wieder dieses klassische Thema, dass irgendwie fast alle Themen irgendwie fraktal kompliziert sind. Man kann beliebig weit reinzoomen auf eine mega spezifische Unterfrage.
Ja.
Und dann steht hier halt auch wieder irgendwie, there have been various discussions on ideal growth factor values, including proposals for the golden ratio. Many tech books use 2 for simplicity and analysis purposes. Also ja, das ist eine umstrittene Forschungsfrage offenbar. Oder kommt vielleicht halt auch so ein bisschen drauf an, in welcher Umgebung man irgendwie unterwegs ist, was halt die konkrete Applikation ist, die man darstellen möchte. Vielleicht für bestimmte Applikationen lohnt sich ein schnelleres Wachstum mehr und für andere Applikationen ein langsameres Wachstum. Wenn man natürlich zum Beispiel weiß, dass man jetzt eine Liste anlegt und man will von Anfang an 1000 Elemente reinschreiben, dann muss man nicht dieses ganze Theater machen, schrittweise zu wachsen, sondern man kann dann meistens bei diesen dynamischen Arrays auch gleich dazu sagen, ich will jetzt gleich ein neues Array haben, was gleich mal 1000 Kapazität hat. Das ist zum Beispiel, wenn man ein Mapping macht. Man sagt, man hat eine Liste von Elementen und man möchte jetzt eine neue Liste haben, wo jedes Element auf eine bestimmte Weise verändert ist. Zum Beispiel, man hat eine Liste von Zahlen und möchte jetzt eine Liste mit von den Quadraten dieser Zahlen haben. Also man hat vielleicht 1, 3 und 7 und möchte 1, 9 und 49 haben. Dann kann ich halt ein neues dynamisches Array mir anlegen, ein neues dynamisches Feld. Und ich kann dem Ding gleich sagen, du, ich weiß schon, wie groß du sein wirst. Hier ist deine Größe, die du brauchst. Und dann kann es halt gleich diese Kapazität anlegen und dann brauche ich nur eine Speicherallokation für den ganzen Theater. Das ist, wenn man das machen kann, ist es schön. Das ist eine schöne Mikrooptimierung, die man machen kann. Ja, das sind dynamische Felder. Die haben sich im Wesentlichen durchgesetzt. Also im Prinzip fast alle Listentypen, die man so in Standardbibliotheken findet, die nicht explizit eine Linked List sind, sind meistens das. Sind so ein dynamisches Feld unten drunter. Wie gesagt, Platzverbrauch ist ziemlich optimal. Man hat halt diese zwei Zahlen als Buchhaltungsinformation, die Länge und die Kapazität. Man hat, gut, man hat halt ein bisschen mehr Platz, den man halt im Zweifelsfall verschwendet, weil man eben Kapazität nach oben hat, die man vielleicht nicht ausnutzt. Aber wie gesagt, in den allermeisten Fällen ist das nicht so dramatisch. Und man hat Möglichkeiten, das noch zu tun. Man kann auch zum Beispiel sagen, wenn man eine lange Liste gefüllt hat und man weiß jetzt, man ist damit fertig, kann man in den meisten dieser Typen auch sagen, ich möchte jetzt die Kapazität hinten abschneiden. Also wir machen jetzt nochmal einen Kopiervorgang und fügen das jetzt in ein Speicherstück ein, was exakt so lang ist wie die Menge von Werten, die ich tatsächlich habe. Und damit ist mein Speicherverbrauch dann optimiert. Und ich habe halt dafür die Kosten gehabt, das einmal zu kopieren. Allokationslast ist auch relativ gut, weil das Vergrößern halt in exponentiellen Schritten geht und wird damit, je größer man wird, immer seltener notwendig. Lokalität ist super, weil die Elemente einfach hintereinander liegen. Und wenn ich was linear durchsuche, von vorne nach hinten, gehe ich halt linear durch den Speicher durch. Das kann der Prozessor super vorhersagen, wie man da gerade läuft und welche Seite als nächstes gebraucht wird, weil es einfach immer die nächste ist. Und das kann alles schon in den Cache geladen werden, bevor man überhaupt rangehen muss. Und es liegt quasi schon alles da. Also ja, dynamische Felder sind super. Die anderen Sachen haben ihre Berechtigung, aber für sehr spezifische Anwendungsfälle. Vielleicht die 1%-Fälle. Ich hatte Datenbankindizes erwähnt als ein Beispiel. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die implementiert man für die Datenbank einmal und dann benutzen das die Nutzer der Datenbank einfach so. Also ja, das ist natürlich bei den Standardbibliothekssachen auch so. Die werden einmal von den Entwicklern der Programmiersprache implementiert und danach gibt's die halt für alle. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Programmierer ständig losgeht und Listen von Hand irgendwie aus dem Nichts dem Äther abbringt.
Ja.
Aber ja, in der Praxis sind die dynamischen Felder mit Abstand die häufigste Implementation. Bei Maps gibt es eigentlich auch eine Standardimplementierung. Das werden wir dann in Folge 79 besprechen. Für Graphen gibt es sowas nicht. Vielleicht mal gucken, ob wir in Folge 79 dazu schon kommen oder ich mich bei Maps auch wieder eine ganze Stunde reinarbeite in das Thema. Wir werden sehen.
Ja.
Die nächste Folge balancieren wir in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ich habe hier tatsächlich was falsch geschrieben in meinen Notizen. Das müssen wir noch korrigieren. Ineffiziente Operation einfügen in der Mitte, das stimmt nicht. Das ist, das werde ich jetzt hier live korrigieren.